Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört ISWAS, den Podcast von Essen mit Zukunft. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und setzen uns für ein global gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ein. Für alle, die unseren Podcast folgen, ihr hört, wir haben uns umbenannt von Agrarkoordination in Essen mit Zukunft. Unsere Arbeit und auch diesen Podcast machen wir mit gleicher Haltung weiter. Und für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, in diesem Podcast schauen wir genau hin. Woher kommt unser Essen? Wer produziert es? Und unter welchen Bedingungen? Ich bin Mireille und heute wird es besonders spannend, denn wir sprechen über das Thema Tierwohl. In Umfragen zeigt sich immer wieder, das ist ein Thema, das uns VerbraucherInnen sehr wichtig ist. Und doch, es gibt noch viel zu tun, um das Leben der Nutztiere tierwohlgerecht zu gestalten. Man denke nur an das Kopieren der Schwänze bei Schweinen, das noch immer weit verbreitet ist. Es dient der Vorbeugung von Schwanzbeißen, eine Verhaltensstörung, die auftritt, wenn zu wenig Beschäftigungsmaterial, wie beispielsweise Stroh, vorhanden ist, was eine Frage der Haltung ist. Es gibt viele TierhalterInnen, die wollen ebenso mehr Tierwohl auf ihren Betrieben umsetzen, aber es gelingt nicht immer, denn es fehlt an Möglichkeiten, Geld und politischer Förderung. Ich frage heute, wo stehen wir derzeit beim Thema Tierwohl? Welche Schritte sind notwendig, damit sich die Lebensbedingungen von Nutztieren verbessern, Tierhalterinnen beim notwendigen Umbau unterstützt werden und wir VerbraucherInnen durch unsere Kaufentscheidung Tierwohl gezielt fördern können? Ich freue mich sehr auf die Expertise, die in dieser heutigen Folge dabei ist. Ich spreche mit Professor Dr. Gesa Busch. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Verbraucherverhalten an der Hochschule Weihenstephan in Triersdorf und mit Berit Thomsen. Sie ist Referentin für Tierhaltung und Marktpolitik bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gesa Busch. Herzlich willkommen, Berit Thomsen. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch zum Thema Tierwohl. Ein Thema, das, glaube ich, aktuell bei vielen TierhalterInnen für Unmut oder auch Besorgnis sorgt und auch viele VerbraucherInnen mit ihrer Konsumentscheidung alleine lässt. Aber dazu jetzt mehr. Frau Busch, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen und auch da nicht am Anfang, sondern am Ende der Kette anfangen, nämlich bei uns Verbraucherinnen. Bevor wir da einsteigen in das konkrete Kauf- und Verbraucherverhalten, stellt sich mir erstmal die Frage, ja, wie blickt unsere Gesellschaft heute eigentlich auf die Tierhaltung?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, ein wichtiges Thema, wenn man so auf die Tierhaltung oder den gesellschaftlichen Blick auf die Tierhaltung sieht, dann kann man sagen, dass das eigentlich nach wie vor ein Thema ist, was wirklich viele Menschen beschäftigt. Und auch letztendlich die Verfügbarkeit oder das Aufkommen von Alternativprodukten zu tierischen Produkten regt viele Menschen nochmal, glaube ich, dazu an, sich mit Fragen der eigenen Werte zur Tierhaltung nochmal intensiver zu beschäftigen. Und wenn man so die gesellschaftliche Sicht sich anschaut, dann glaube ich, ist es wichtig zu unterteilen in einmal die Sicht auf die Tierhalter und Tierhalterinnen. Die ist in der Gesellschaft eigentlich ziemlich positiv. Und das wird manchmal in der Diskussion, kommt das, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz. Also dass grundsätzlich Landwirte und Landwirtinnen ein sehr positives gesellschaftliches Ansehen haben. Und das Zweite ist aber die Sicht auf die Systeme, insbesondere in der konventionellen Tierhaltung. Und da ist die gesellschaftliche Sicht halt eher negativ. Also beispielsweise die Vollspaltenhaltung. Bei Schweinen wird eben von mehr als 90% in der Bevölkerung als schlecht für die Tiere eingeschätzt. Und die meisten Menschen in Deutschland sprechen sich deshalb auch für eine grundlegende Veränderung in der Tierhaltung aus, bei der eben Ställe ganz neu gedacht werden sollten.
Ja, dann gucken wir jetzt mal zu den TierhalterInnen. Berit, du bist von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft heute dabei und diese vertritt ökologische und konventionelle Bäuerinnen. Wie sieht es denn mit dem Thema Tierwohl auf den Höfen in Deutschland aus?
Ja, erstmal freue ich mich sehr, bei diesem Podcast dabei zu sein. Das Thema ist wichtig genug und es ist auch wichtig, über die gesellschaftlichen Strömungen da zu diskutieren. Also wir können das nicht nur auf den Höfen alles ausmachen, sondern wir brauchen da auch die Gesellschaft mit an der Seite. Und die Bäuerinnen und Bauern, die sind bereit für mehr Tierwohl. Also was ich mitkriege, sie wollen, sie können sich vorstellen, umzubauen, sie haben Ideen. Aber sie stehen ja vor einer ganz anderen Herausforderung. Sie haben jahrzehntelang eine Agrarpolitik erlebt, die auf Intensivierung, auf Kostensenkungsdruck gesetzt hat, die gesagt hat, wir müssen exportieren, das ist die Zukunft, das bringt aber billige Preise nach Europa und wenig Geld auf die Höfen. Und dabei ist dann die Tierhaltung eben sehr stark intensiviert worden, dass die Gesellschaft also sowohl auf den Höfen, aber auch aus der Gesellschaft immer mehr die Töne lauter werden zu sagen, wir haben andere Herausforderungen, wir brauchen mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Biodiversität. Und ich glaube, dass sich da ein Graben aufgetan hat. Und es tut erstmal sehr gut, von Frau Busch zu hören, dass es ja gar nicht darum geht, dass die Gesellschaft nicht hinter den Bäuerinnen und Bauern steht oder sie grundsätzlich kritisiert, sondern dass erstmal auch eine hohe Wertschätzung da ist. Und im Moment tun sich da eher die Gräben auf, aber ich glaube, der Punkt liegt woanders. Das ist eben in dieser Agrarpolitik und die hat in die falsche Richtung gelenkt.
Ja, da werden wir auf jeden Fall im Verlauf des Gesprächs ja noch ausführlich zu sprechen, wie es im Moment mit der politischen Unterstützung auch aussieht. Frau Busch, noch einmal zu den VerbraucherInnen. Also es wird schon Tierwohl gewünscht. Da gibt es schon bestimmte Vorstellungen und jetzt einmal den Blick auf das Verbraucherverhalten. Wie stellt sich das dar? Was erleben Sie da in Ihrer Arbeit? Woran orientieren sich Verbraucherinnen hauptsächlich beim Fleischeinkauf?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die man natürlich so mit empirischer Forschung in Umfragen immer nur bedingt sozusagen auch abtesten kann, ne? Wenn wir jetzt das so aus Forschungssicht anschauen. Und wenn man das so ein bisschen aufdröselt, dann kann man sagen, eigentlich jede Umfrage, die sich mit Fleischkauf beschäftigt, zeigt, dass wirklich viele Menschen, so um die 60%, immer angeben, dass sie auf artgerechte Tierhaltung und Regionalität beim Einkauf achten. Und wenn man dann die Marktdaten sich anschaut, dann sieht man ziemlich schnell, dass das so nicht stimmen kann oder dass das de facto so nicht stimmt. Ne? Wenn wir uns jetzt mal so einen Schweinefleischbereich angucken, dann sind wir bei den Haltungsstufen 3 und höher so in einer absoluten Nische unterwegs, irgendwie Marktanteile von circa 3%. Das heißt, da gibt es eine riesen Lücke, eine riesen Diskrepanz. Und das ist ein Phänomen, das nennt sich die Bürger-Konsumenten-Lücke. Dass sich eben die Einstellung vieler Menschen, dass sie sagen oder vielleicht auch glauben, sie achten auf artgerechte Tierhaltung, dass das im Markt eben so nicht beobachtbar ist. Woran liegt das jetzt? Naja, häufig wird dann so gesagt, ja, das liegt eigentlich am Preis und die Leute sagen alle, ihnen ist das wichtig, aber wenn es dann um den tatsächlichen Kauf geht, dann ist der Preis einfach kaufentscheidend. Und es stimmt natürlich, dass der Preis ein wichtiger Parameter ist. Insbesondere eben in einkommensschwachen Haushalten, die natürlich auch ein Stück weit beschränkt sind in ihren Wahlmöglichkeiten. Aber das einzig auf den Preis zu lenken, greift viel zu kurz. Und man muss auch andere Aspekte mit einbeziehen. Zum Beispiel, dass auch das Angebot in den bevorzugten Einkaufsstätten der Menschen, also im Supermarkt oder im Discounter, vielleicht in diesen Haltungsstufen auch gar nicht vorhanden ist. Und das wird auch tatsächlich bemängelt. Also wenn man dann nämlich in unseren Studien mal fragt, wie sie denn das Angebot an regionalem Fleisch oder Fleisch aus artgerechter Tierhaltung bewerten, dann sagen eben genau diese 60% eben auch, dass sie das Angebot für zu gering halten. Das heißt, Preis ist wichtig, aber es ist nicht nur der einzige Faktor. Dazu kommt eben Angebot in den Einkaufsstätten, aber es geht eben auch um Integrität oder die Integration von Einkauf in den Alltag. Ne? Und das beobachten wir ja in ganz vielen Teilen der Gesellschaft, dass der Alltag immer als stressiger empfunden wird und für viele Familien oder auch ja, für viele Familien, für viele Menschen ist es eben einfach etwas, was irgendwie in den Alltag integriert werden muss und wo man dann einfach zu der Einkaufsstätte fährt, die eben am leichtesten erreichbar ist, wo ich eben schnell nochmal anhalten kann, auch wenn es dann da vielleicht das von mir bevorzugte Fleisch gar nicht zu kaufen gibt.
Also der Zugang spielt da dann auf jeden Fall auch eine Rolle. Berit, ich möchte bei dir gerne noch einmal nachfragen. Es gibt ja bei der ABL auch Tierhalterinnen, die nach dem Neuland-Standard auch arbeiten. Das ist ja ein sehr hoher Standard für Tierwohl. Es ist nicht Bio, aber ein sehr, sehr hoher Tierwohlstandard. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen, was eigentlich die Bäuerinnen bei Neuland machen?
Also das Neuland-Programm, das ist ja auch schon einige Jahrzehnte alt. Das ist von Bäuerinnen und Bauern entwickelt worden, zusammen auch mit Umwelt- und Tierschutzorganisationen. Das ist so nicht das erste wichtige, starke Bündnis diesbezüglich. Und Neuland ist ein Systemwechsel und der macht sich eigentlich an dem Ringelschwanz bemerkbar. Und zwar, wenn man den Ringelschwanz dran lassen möchte, also sonst werden ja die Schwänze bei den Schweinen kopiert, das heißt gekürzt, damit die sich die nicht abbeißen. Aber damit das nicht passiert, brauchen die Tiere Beschäftigung, die müssen auf Stroh stehen. Und diese Agrarpolitik, die ich vorher benannt habe, das ging ja Richtung Intensivierung, Richtung Spaltenboden. Also auch so wenig Arbeit wie möglich damit zu haben, weil Arbeit kostet Geld und es muss ja billig sein. Und wenn man Stroh einsetzen will, es geht nicht auf Spaltenboden, dann braucht es eine befestigte Fläche. Also sprich, die Ställe müssen umgebaut werden. Und das ist ein ganz schöner Sprung von dem jetzigen System, wo die Landwirtschaft hinbuxiert wurde oder die Tierhaltung hinbuxiert wurde, hin zu dem Neuland-System, was eben diesen hohen Standard hat. Also die müssen ihre Ställe richtig stark umbauen. Und das ist, glaube ich, dann für die Betriebe auch erstmal ein ganz schöner Schritt. Und irgendwie die Denkweise ist ja auch eine ganz andere. Also es ist ja auch so ein bisschen, ja, es ist einfach so ein Systemwechsel dahinter. Wie gesagt, einiges ist nur so ein Stück Schwanz, aber damit der dranbleibt, was uns total wichtig ist von der ABL, braucht es eben, wie gesagt, diese ganze Haltungsform, die dann eben auch für Tierwohl steht. Und ich denke auch das, was die Gesellschaft auch nachfragt.
Genau, und das ist ja eigentlich das, wo wir auch dann hinwollen und nicht in einer kleinen Nische, sondern halt für alle Nutztiere, die gehalten werden in Deutschland. Also genau, ich fand das mit dem Neuland-Programm auch sehr, sehr spannend. Das gab es in Hamburg-Altona im Mercado auch mal zu kaufen, das Fleisch. Das ist aber jetzt seit vielen Jahren da schon gar nicht mehr zu kriegen. Da auch nochmal meine Frage an Sie, Frau Busch. Das ist ja eigentlich ein Programm, das es so richtig gut vormacht. Wir haben jetzt schon gehört, es braucht natürlich dann auch diese Unterstützung. Dieses Neuland-Fleisch scheint ja auch bei Verbraucherinnen eigentlich gar nicht so bekannt zu sein. Und warum gibt es eigentlich so wenig von diesem Fleisch an den Fleischtheken zu kaufen?
Ja, das ist eine gute Frage, die man jetzt sicher nicht nur so über das Konsumverhalten erklären kann. Das sind natürlich auch strukturelle Fragen, wahrscheinlich bei Neuland. Das weiß ich aber nicht so genau. Ich kenne jetzt auch gar keine Zahlen, die irgendwie sagen, wie viele Verbraucher und Verbraucherinnen Neuland kennen. Wäre mir nicht bekannt, also gibt's vielleicht, aber ich kenne sie nicht. Und dann ist natürlich die Frage, also wissen die Leute überhaupt, dass es Neuland gibt, gerade wenn eben die Verfügbarkeit in den Einkaufsstätten eher sehr gering ist. Und wenn sie es kennen, wissen sie auch, was dahinter steckt, sozusagen. Also selbst wenn man es dann sieht, vielleicht im Supermarkt, heißt das ja noch nicht, dass man genau weiß, wie die Kriterien sind und dass das vielleicht eigentlich ziemlich genau mit den Vorstellungen von einer artgerechten Tierhaltung übereinstimmt. Warum da jetzt, also das sind natürlich immer so Henne-Ei-Probleme auch ein Stück weit, also wie viele Betriebe sind bereit umzustellen, wenn der Markt gerade noch in der Entwicklung ist, man eigentlich in der Nische unterwegs ist, ist das natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden und auf Verbraucherseite kommt hier auch wieder natürlich Informationsdefizite, aber auch Verfügbarkeitsfragen ins Spiel, wenn die Leute eben in ihren gewohnten Einkaufsstätten dieses Fleisch halt gar nicht sehen können.
Ja, genau. Also da nochmal meine Frage an dich, Berit, um da nochmal dran zu bleiben. Also der Wunsch ist ja eigentlich auf beiden Seiten da, von den VerbraucherInnen und auch den TierhalterInnen für mehr Tierwohl. Aber gerade die TierhalterInnen bekommen dieses aktuell am Markt ja nicht bezahlt. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, was da eigentlich aktuell auch so schief läuft?
Ja, also Frau Busch hat ja schon diese Bürger-Konsumenten-Lücke angesprochen. Also ich denke, ein Problem ist auch, dass die Konsumentinnen, wenn sie, ich sag mal, qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte oder Fleisch kaufen, dass sie sich ja gar nicht sicher sein können, dass es bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt. Ich glaube, wenn die wüssten, ich kaufe jetzt dieses Produkt, es hat diesen Standard und die Bäuerinnen und Bauern können davon existieren, dann hätte das nochmal, dann wären die auch viel mehr bereit, da mehr auszugeben. Und in dem Zusammenhang sitzen die Konsumentinnen und die Bäuerinnen und Bauern ja in einem Boot. Das sagt ja auch die Kommission nochmal gut dargestellt, dass es da ja eine Schere gibt. Also wenn die Lebensmittelpreise steigen, dann wird es irgendwo in der Wertschöpfungskette abgeschöpft, aber es kommt nicht auf den Höfen an. Und das ist eben, ja, das ist einfach ein grundsätzliches Problem. Es braucht da es braucht eine Fairness, es braucht eine Transparenz. Und wenn die gegeben ist, sowohl in dem Preis als auch in dem, was in den Produkten an Nachhaltigkeit steckt oder an Tierwohl steckt, dann können die VerbraucherInnen viel bessere Kaufentscheidungen treffen. Die können sich sicher sein, dass es auch nicht irgendwo bei den Discountern abgeschöpft wird oder sonst wo. Und Bäuerinnen und Bauern hätten dann auch ein anderes Preisniveau, auf dem sie eben den Umbau der Tierhaltung überhaupt auch finanziell stemmen können, weil das ist ja eigentlich ein Problem. Das kostet viel Geld, viel Investitionsvolumen und es wird aber nicht am Markt abgebildet.
Das, was Sie gesagt haben, darf ich dazu kurz was sagen? Das kann ich total stützen. Wir haben vor Jahren, also wirklich schon ein bisschen her, mal eine Studie gemacht zu so Fairness-Empfinden bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und haben uns da angeschaut, wie so die Verteilung eigentlich von so einem sogenannten Food-Dollar oder Food-Euro, wenn man so möchte, in der Wertschöpfungskette beurteilt wird. Also das Konzept des Food-Dollars sagt sozusagen, wie viel wird ein Dollar oder in unserem Fall eben ein Euro den Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt ausgeben, wie wird der auf die verschiedenen Akteure in der Wertschöpfungskette verteilt. Und da haben wir gesehen, dass es eine totale gesellschaftliche Wahrnehmung gibt, dass der Lebensmitteleinzelhandel hier übervorteilt wird, also für das, was er leistet, zu viel vom Kuchen abbekommt und die Landwirtinnen und Landwirte eigentlich zu wenig. Und das stützt nochmal, was Sie gerade gesagt haben, eigentlich, dass es grundsätzlich auch dieses Fairness-Empfinden und diese Solidarität irgendwie mit Landwirtinnen und Landwirten schon gibt.
Und da möchte ich auch noch einmal einhaken. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel und für uns spielt aber auch die abnehmende Hand, die Molkereien und die Schlachtereien eine große Rolle. Sie verhindern auch Möglichkeiten der Markttransparenz und stehen nicht an der Seite der Bäuerinnen und Bauern. Und das ist auch etwas, was wir kritisieren. Und was die Monopolkommission herausgearbeitet hat, der Lebensmitteleinzelhandel und die Hersteller, dort wird abgeschafft.
Genau, wir sehen ja, dass das sehr, sehr schwierig ist, so dass der Markt das einfach nicht fair regelt und es dort ja auch ein politisches Handeln nötig ist, damit wir halt diese fairen Preise auch bekommen. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren ja eigentlich ganz gute Programme auch vorgelegt bekommen zum Thema Umbau in der Tierhaltung, die mehr Tierwohl voranbringen könnten. Doch gerade jetzt fehlt es wieder an politischer Umsetzung. Da möchte ich noch mal auf das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz kommen. Das Gesetz soll durch die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere für mehr Transparenz sorgen, was sehr gut ist, weil dann sind wir VerbraucherInnen informiert und haben eine Hilfe für unser Einkaufsverhalten. Bisher haben wir eine freiwillige Kennzeichnung mit 5 Stufen. Und Berit, ich würde mich freuen, wenn du uns da noch einmal mitnimmst und uns noch mal kurz in diese 5 Stufen für das Tierwohl einführst.
Genau, wir haben einmal die erste Stufe, das ist Stall, das ist sozusagen der gesetzliche Standard. Die zweite Stufe ist Stall plus Platz. In der dritten Stufe haben die Tiere dann Frischluft. Und die vierte Stufe, das ist dann Auslauf und Weide. Und in der fünften Stufe ist, das ist die Bio-Stufe. Und in der vierten Stufe ist zum Beispiel das Neulandprogramm eingeordnet. Das ist ein sehr umfassendes Tierwohlprogramm mit sehr hohen Standards. Wir haben es ein bisschen bedauert, dass die Stufe 4 nicht so diese hohen, also diese Tierwohlprogramme und Bio zusammen beinhaltet. So sieht es genau, aber hat das jetzt die Politik entschieden. Aber das sind die 5 Stufen.
Ja, danke. Ich glaube, der eine oder andere, der hat sie natürlich auch so schon mal im Supermarkt gesehen. Wir haben das im Moment als freiwillige Kennzeichnung. Und ja, da möchte ich noch mal mit bei Ihnen fragen, Frau Busch. Es gibt eine aktuelle Studie der Robert-Bosch-Stiftung zur Frage, was uns als Gesellschaft beim Thema Ernährung wichtig ist. Und die zeigt, dass VerbraucherInnen oftmals auch überfordert sind beim Einkauf positive oder richtige Entscheidung zu treffen, positive Entscheidung zu treffen. Was halten Sie von der Tierhaltungskennzeichnungspflicht und wie schätzen Sie die Rolle und die Macht der VerbraucherInnen ein, durch ihre Kaufentscheidung das Angebot zu beeinflussen?
Also es sind eigentlich 2 Fragen, glaube ich, die da drin stecken. Also erstmal vielleicht zur Tierhaltungskennzeichnung. Ich fange vielleicht mit dem anderen Thema an. Also diese erste Frage der Überforderung beim Einkauf. Und das würde ich total so stützen. Also diese Studie zeigt das und es stimmt. Und Ernährung ist einfach ein total komplexes Thema. Und wenn wir uns heute anschauen, dass neben gesundheitlichen und geschmacklichen Präferenzen die Nachhaltigkeitsdebatte natürlich diese Überforderung auch noch ein Stück weit irgendwie verschärft. Wenn ich jetzt als Verbraucherin allen Nachhaltigkeitsbereichen irgendwie gerecht werden möchte. Also ich möchte mich gesund ernähren, es soll klima- und umweltfreundlich sein, irgendwie sozial gerecht, es soll tierwohlorientiert sein und gleichzeitig muss es natürlich auch mir, meiner Familie oder für wen auch immer ich irgendwie mit einkaufe, schmecken und in meinen Alltag passen. Und wenn man das alles irgendwie zusammenbringen muss, dann wird der Einkauf schnell eigentlich zu einer eigenen Wissenschaft und man kommt an einen Punkt, wo man eigentlich überfordert wird. Und ich sehe das auch immer wieder bei Vorträgen, die ich halte, so die sich eher an Menschen richten, die jetzt nicht aus der Landwirtschaft kommen, die mich dann auch fragen, ja, ich bin total an Nachhaltigkeit interessiert und ich möchte mich gern nachhaltiger ernähren, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich das machen soll und wie ich das in meinem Alltag unterbringen soll und was darf ich denn eigentlich kaufen und was nicht. Und das ist ein total großes Problem, glaube ich, zumindest für die Menschen, die grundsätzlich sehr nachhaltigkeitsinteressiert sind. Und das Thema bräuchte eigentlich sehr viel Zeit und Raum und die Alltagsrealität vieler Menschen sieht heute so aus, dass man eigentlich zwischen Job und Familie beispielsweise froh sein kann, wenn man den Einkauf irgendwie noch unterbekommt. Das klingt erstmal so ein bisschen negativ, heißt aber natürlich nicht, dass man davor resignieren sollte. Und die Tierhaltungskennzeichnung ist ein ganz wichtiger Schritt, um zumindest in einen dieser Bereiche eine Klarheit reinzubringen. Und eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung würde ich in diesem Fall sehr begrüßen. Die Haltungsformkennzeichnung ist vielen Menschen oder ist den meisten Menschen bekannt. Sie ist aufgesetzt, dass sie leicht verständlich ist und sie kann eben als sehr gute Orientierung dienen. Allerdings, auch hier muss man natürlich sagen, dass das Fleisch dann auch verfügbar sein sollte. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie schnell sozusagen man von diesen 3%, Haltungsstufe 3 und höher, es überhaupt schaffen kann, hier wirklich einen Markt zu entwickeln, der es schaffen kann, Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher in den Einkaufsstätten zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass eben Preiserhöhungen auch in Kauf genommen werden, wenn der Tierschutz besser wird und wenn Landwirtinnen und Landwirte gerecht bezahlt werden. Und grundsätzlich hat die Tierhaltungskennzeichnung natürlich hier Potenzial, einen Schritt in diese Richtung zu gehen.
Ja, das würde ich so nochmal aufgreifen. Also es ja, hat Potenzial. Berit, wir sehen gerade politisch sehr, sehr viel Stillstand oder auch Rückschritte. Aktuell gibt es die Ankündigung von Bundeslandwirtschaftsminister Rainer, dass das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz jetzt erst im Januar 2027 in Kraft treten soll. Also es wird nochmal um ein Jahr verschoben. Dafür hat er angekündigt, soll das Gesetz jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, verbessert werden. Es soll auch auf die Gemeinschaftsverpflegung ausgeweitet werden. Wie beurteilst du das Vorgehen in der ja eigentlich auch aktuellen Situation ja auch vieler TierhalterInnen?
Also das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ist ja ein Teil der Empfehlung der Borchert-Kommission. Also um nicht immer nur bei dem, was wir schlecht finden, stehen zu bleiben, hat sich ja die Borchert-Kommission da auch zusammen oder wurde die nee, anders, die Borchert-Kommission wurde einberufen und hat es Verbände und politikübergreifend geschafft, Empfehlungen für den Umbau der Tierhaltung ja vorzulegen. Und ein Element ist eben eine verpflichtende Kennzeichnung. Die Borchert-Kommission hatte das auch noch weitergedacht und gesagt, es muss dann die Stufen müssen dann irgendwann auch gesetzlicher Standard sein. Das ist im Prinzip das, was Frau Busch auch sagt, damit man nicht immer beim Einkaufen gucken muss, was ist jetzt was, wäre es ja besser, die gesamte Tierhaltung sozusagen weiterzuentwickeln. Aber zumindestens ist dann das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz schon mal ein Element daraus, was ja, was die Tierhaltung oder den Umbau der Tierhaltung ja positiv beeinflussen kann. Und es ist ja, es ist erstmal von uns unserer Seite stark zu kritisieren, dass das jetzt nochmal verschoben wurde. Wir brauchen dieses Element, damit es gelingen kann. Für die Verbraucherin geht es dabei um Vertrauen und um Transparenz, dass die auch, wenn Haltungsstufe 3 draufsteht, dass es auch wirklich, dass da gute Kriterien dahinter stecken oder auch nachvollziehbare Kriterien dahinter stecken. Für die Landwirtinnen oder für die TierhalterInnen bedeutet das eben Planungssicherheit, dass die sich darauf auch verlassen können, wenn die jetzt den Stall umbauen auf eine bestimmte Haltungsstufe, dass es dann nicht vom Lebensmitteleinzelhandel in einem Jahr mal wieder umgemodelt werden kann oder ach, jetzt brauchen wir eher das, sondern es braucht ja eine Planungssicherheit, weil solche Umbaumaßnahmen, das sind ja Investitionen über Jahre. Und also wir fordern, dass diese Verbesserung da oder diese Weiterentwicklung jetzt auch gemacht wird. Das ist auch sinnvoll, das ist notwendig. Die Parteien dürfen sich dann aber nicht dahinter verstecken, wenn dann eine Sache da irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig wird, dass sie sagen, ach, jetzt funktioniert es nicht. Also die dürfen es nicht verschieben, sie dürfen es nicht verschleppen. Das Gesetz muss im Sommer fertig sein, damit für die Praxis klar ist, wie sie das umsetzen sollen und damit es dann im Januar auch wirklich in Kraft treten kann. Also keine Verschleppungstaktiken mehr, sondern die Politik, die Regierung, der Bundestag, die MinisterInnen, die sind jetzt gefragt und müssen dahinter stehen.
Man sieht ja auch im Lebensmitteleinzelhandel, dass da eigentlich auch nach vorne gegangen wird. Die sind ja auch ein wichtiger Player in der Lieferkette, wie wir schon gehört haben. Zum Beispiel Aldi und Lidl haben sich ja auch eigene ambitionierte Ziele bei den Fleischeigenmarken gesetzt. Und so sollen bis 2030, was ja jetzt auch gar nicht mehr so lange hin ist, 100% des Frischfleischangebots aus der Haltungsstufe 3 kommen. Frau Busch, wie schätzen Sie das ein? Haben diese Player die Macht für diese große Veränderung?
Ja, das muss man auch, glaube ich, ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Also grundsätzlich hat natürlich der Lebensmitteleinzelhandel eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette und ist schon auch ein wichtiger Player, wenn es darum geht, Signale zu setzen und Veränderungen anzustoßen. Das auf jeden Fall. Das heißt, dieses Ziel, bis 2030 100% des Frischfleischangebots aus Haltungsstufe 3 und höher zu haben, ist wirklich sehr ambitioniert. Und Sie haben es gesagt, also das ist eigentlich ja übermorgen. Und Das funktioniert natürlich aber nur, wenn die Landwirtschaft hinterherziehen kann und will. Also wenn auch die Rahmenbedingungen eben gesetzt sind, dass Landwirte, die sagen, sie wollen gerne in andere Haltungsstufen kommen, auch die Möglichkeiten haben, also die Rahmenbedingungen, wie Frau Thomsen das gerade gesagt hat. Und letztendlich sehe ich die große Umstellungswelle bisher noch nicht, die es eigentlich bräuchte, um diese Ziele zu erfüllen, oder?
Da genau, hake ich nochmal nach, weil da möchte ich nochmal Blick auf politische Prozesse jetzt auch werfen. Zum Beispiel das Bundesprogramm Umbau Tierhaltung, das eigentlich oder eingebracht wurde, jetzt aber erstmal gestoppt wurde. Berit, da kannst du gerne gleich nochmal was zu sagen. Und genau, ich möchte das nochmal verbinden mit, wir waren ja jetzt in einem großen Bündnis am 17. Januar und mit vielen tausenden Demonstrierenden wieder bei der Wir haben es satt Demo in Berlin. Und auch die ABL und rund 60 andere Organisationen waren dabei und unter dem Motto Haltung zeigen. Berit, wie wichtig ist diese Forderung angesichts der Lage, in der wir uns befinden?
Ich sehe die große Umbauwelle auch noch nicht. Und zwar, weil die Betriebe keine Planungssicherheit haben. Die wissen nicht, wo es hingeht. Und der Handel, das ist ja, also wenn der so vorprescht, was er nicht tut, er zeigt ja wenig Verantwortung für kostendeckende Preise oder wenig Verantwortung dafür, dass die Landwirtinnen diesen Weg überhaupt mitgehen können. Also von daher ist das auch, finde ich das auch ein bisschen kritisch. Aber für die Betriebe braucht es ja diese Planungssicherheit, oder braucht jetzt die Planungssicherheit einmal mit einem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, dass die wissen, wenn ich so umbaue, dann sind die Kriterien jetzt erstmal gesetzlich festgelegt und das ändert sich nicht gleich wieder. Und sie brauchen diese wirtschaftlichen Perspektiven, weil das einfach richtig viel Geld kostet. 3 bis 5 Milliarden Euro im Jahr, das hat der wissenschaftliche Beirat vor wenigen Jahren errechnet. Im Moment ist es wahrscheinlich sogar noch teurer, alles wird, die Preise explodieren ja überall. Und die Betriebe können das nicht vom Markt erwirtschaften. Und in so einer Situation jetzt das Bundesprogramm, was ja nun genau diese Umbaukosten mitfinanzieren wollte, und zwar einmal als die investiven Kosten, wenn man einen Stall umbaut, eben genau diese Kosten. Und aber auch, und das ist viel wichtiger für die tierhaltenden Betriebe, auch die laufenden Kosten. Also diese höheren Arbeitskosten, wenn die Betriebe oder die Tierhalter ihre Tiere auf Stroh halten, dann ist es einfach unendlich mehr Arbeit und das kostet, das ist ja das, was dann Geld kostet in der Produktion. Und dieses Bundesprogramm hat da sozusagen einen Rahmen geschaffen, das zu finanzieren und die Betriebe damit auch zu motivieren. Und einige haben auch angefangen und dann kriegen sie auf einmal über Nacht die Nachricht, das ist ja vor kurzem erst passiert, dass der Bundesminister Alois Rainer sagt, nö, das verkürzen wir jetzt. Die haben aber investiert, die haben angefangen, Geld in die Hand zu nehmen und dann wird das gekürzt. Also das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da auf den Betrieben ja dann los ist. Also das ist ein Vertrauensverlust und ich finde in heutigen Zeiten absolut unverantwortlich und ja, auch nicht nachvollziehbar. Es wurde immer noch gesagt, das war ja nur ein Placebo-Effekt. Das ist aus unserer Sicht aber überhaupt nicht haltbar, weil solche Programme, das ist ja ein ganz neues Programm, die brauchen eine Zeit, bis es überhaupt erstmal in die Gänge kommt. Und es gibt da jetzt schon Umfragen, dass es noch viele Betriebe gibt, die das auch gerne beansprucht hätten, aber das in diesen kurzen Fristen jetzt überhaupt nicht mehr schaffen können. Also genau. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung für die Betriebe. Und vielleicht noch von daher, es braucht Planungssicherheit für die als Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, dann diese wirtschaftlichen Perspektiven mit möglichst langen und konkreten Verträgen. Das fordern wir auch weiter. Wir fordern, dass das Bundesprogramm wieder verlängert wird. Und es braucht auch die Möglichkeit der Betriebe, überhaupt Verträge vor Lieferungen machen zu können. Das ist auch ein wichtiger Prozess. weil dann können Sie nämlich vor Lieferung, bevor Sie Ihre Produkte abgeben, überhaupt erstmal über Preise verhandeln, über Mengen, über Qualitäten. In vielen Bereichen, gerade in der Milch, ist das bis heute überhaupt nicht Usus. Und das gibt es in keinem anderen Wirtschaftsbereich. Und allein nur diese Vertragspflicht politisch durchzukriegen, stößt auf sehr viel Widerstand in Deutschland. Und dafür setzen wir uns aber auch ein.
Ich würde es auch gerne nochmal stützen. Also die Borchardt-Kommission hat ja wirklich gute Vorschläge erarbeitet, wo es auch einfach einen Umbau der Tierhaltung sozusagen sozialverträglich schaffbar wäre. Und das wäre im Sinne der Landwirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist natürlich, was da aktuell passiert, überhaupt nicht in diesem Sinne.
Ja, da ist wirklich, also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jetzt auch in so einer Situation gestoppt wird, so ein Programm. Und da frage ich mich auch ein bisschen, was ist das eigentlich auch für ein Zeichen an die TierhalterInnen, aber auch an uns VerbraucherInnen. Ich möchte auch da nochmal bei Ihnen nachfragen, Frau Busch, zum Thema auch Vertrauen in die Politik. Also wir sehen ja in der Bevölkerung, also ein Problembewusstsein ist vorhanden. Und auch eigentlich die Bereitschaft dafür, dass auch Veränderungen notwendig sind. Jetzt zeigt aber auch die schon genannte Robert-Bosch-Studie, dass das Vertrauen in die Politik gering ist, diese Veränderungen auch zu unterstützen. Gerade einmal 14% glauben daran, dass Politik dies kann. Wie ist damit umzugehen? Wer kann denn diese Herausforderungen angehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich ist die Politik hier ein total wichtiger Player und hat letztendlich ein Stück weit die Hebel in der Hand, weil wir einfach die letzten Jahre ja gesehen haben, dass dieser tatsächliche Umbau der Tierhaltung allein über den Markt so nicht funktioniert, aus ganz verschiedenen Gründen. Das Vertrauen in die Politik ist natürlich gering in diesem Bereich, weil sich da ja auch über die letzten Jahre einfach wenig getan hat von politischer Seite und jetzt natürlich auch die Zeichen eigentlich nicht so stehen, dass die Politik das Thema wirklich mit Ernsthaftigkeit angeht. Das heißt, es ist irgendwie auch nachvollziehbar und ich bin jetzt keine Politikwissenschaftlerin, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese Politikverdrossenheit so ein bisschen Teil der Strategie ist, also dass man darauf so ein bisschen fast setzt, irgendwie so ein bisschen Zermürbung zu schaffen und Dinge einfach über Jahre hinzuschleppen, damit die Leute irgendwann müde werden, sich darum zu kümmern. Das ist jetzt aber eher so eine persönliche Einschätzung, jetzt nicht besonders wissenschaftlich gestützt oder so. Und ja, natürlich, wer kann diese Herausforderung angehen? Es ist natürlich auch immer, wird ja auch immer kritisiert, zu sagen, ja, die Politik muss alles regeln. Also ich glaube, es braucht aber beides. Es braucht Marktanreize, es braucht dort verlässliche Kooperationen zwischen den Partnern in der Wertschöpfungskette, die eben vertrauensbasiert sind, langfristig angelegt sind, Planungssicherheit schaffen und gleichzeitig eine politische Unterstützung bei diesem Umbau. Anders wird es nicht gehen.
Und dann nochmal mit Blick auch nochmal auf uns Verbraucherinnen. Also wir haben ja das auch schon seit längerem, also das Thema, wir müssen eigentlich hinkommen zu less but better, also sprich weniger Fleisch und dann aber aus Tierwohl gerechter, klima-, umweltverträglicher und sozial gerechter Produktion. Was brauchen denn wir VerbraucherInnen vielleicht auch noch an Unterstützung oder Information oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, damit wir diesen Wandel vielleicht auch noch besser mitmachen können?
Also aus meiner Sicht ist da ein total wichtiger Ansatzpunkt, dass wir eigentlich eine entdramatisiertere Debatte über Ernährung und insbesondere über Fleischkonsum bräuchten. Weil momentan teilt sich das irgendwie manchmal so auf, gesellschaftlich in so zwei Pole. Das sind irgendwie so die hardcore vegan lebenden Menschen, die irgendwie sagen, wir wollen die Tierhaltung abschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir so Heavy Meat Eater, die irgendwie sagen, das ist mir alles wurscht. Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte betrifft mein Ernährungsverhalten nicht. Und diese Polarisierung ist natürlich überhaupt nicht zielführend, wenn man sagt, wir wollen gemeinsam irgendwie Ernährung gesünder oder nachhaltiger, inklusive gesünder machen. Das heißt, da wäre es einfach total gut, wenn wir es gesellschaftlich hinbekommen könnten, dass diese Debatte, esse ich jetzt Fleisch, esse ich jetzt kein Fleisch, dass das irgendwie ein bisschen entdramatisiert wird und dass es einfach auch normaler wird, dass es halt verschiedene Ernährungsstile in diesem Bereich gibt und dass es auch eben die Norm sein kann, kein Fleisch zu essen oder sich flexitarisch zu ernähren, eben nur manchmal Fleisch zu essen und dass das nicht immer sofort zu so einer Identitäts- und stark emotionalen Debatte wird, sondern dass einfach verschiedene Ernährungsstile als normal und koexistent nebeneinander stehen können und dass es zum Beispiel auch okay ist, beim einen Grillabend ein Fleisch zu essen und beim anderen Grillabend vielleicht auf Fleisch zu verzichten, ohne dass dazu irgendwie Kommentare kommen. Das wäre sozusagen gesellschaftlich irgendwie total hilfreich, glaube ich. Und der Wissenschaftliche Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik beim Bundesministerium, der hat, ich glaube, im letzten Jahr war es ja auch ein Gutachten zu so alternativen Proteinen vorgelegt, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie können wir so eine Less-But-Better-Strategie oder so eine Transformation im Bereich Ernährung schaffen. Und die haben da drei Strategien vorgeschlagen, dass die sogenannten 3R-Strategien Reduce, Remix und Replace, die eben auch dazu führen können, dass wir so ein bisschen aus dieser bipolaren, binären Debatte könnten. Ne? Diese Strategien sind Reduce, also wir sollten Fleischkonsum reduzieren, zum Beispiel über kleinere Portionsgrößen, wenn man Fleisch isst, über vielleicht auch Remix-Strategien, also dass man Fleischanteile in Gerichten verringern könnte, indem man zum Beispiel jetzt in der Bolognese, jetzt mal als ganz anschauliches Beispiel, Hackfleisch drin hat, aber auch Linsen zum Beispiel und damit eben ein Mischprodukt sozusagen hat und dann natürlich die klassischen Replace, dass man eben auch in manchen Gerichten einfach Fleisch weglassen kann. Und das wäre, glaube ich, also alle diese drei Strategien sind, glaube ich, wichtig zu sagen, wir senken den Fleischkonsum, weil das ist natürlich auch eine Debatte, die wir führen müssen, wenn wir sagen, ein Umbau der Tierhaltung zu höheren Haltungsformen wird zwangsläufig dazu führen, dass die Tierhaltung zumindest in Zahlen eben zurückgeht in Deutschland. Und im Idealfall wird dann ja die fehlende Menge nicht importiert, sondern der Konsum entwickelt sich auch in diese Richtung. Also eben weniger und dafür besseres Fleisch.
Ja, danke. Also das fand ich jetzt auch nochmal wichtige Gedanken auch zu diesem Thema, ja, das auch ein bisschen gemeinsam zu machen und sich nicht da immer irgendwie gegenseitig ja, irgendwie schlecht zu machen, weil der eine es so macht und der andere ist anders. Und dann wir kommen leider schon zum Ende unseres Gesprächs, aber ich habe noch eine Frage, die ich gerne nochmal an Sie, Frau Busch, und auch an dich, Berit, stellen möchte. Und da geht es auch ein bisschen um dieses, dass wir irgendwie, dass es ein gemeinsames Thema ist, ein gesellschaftliches Thema, mehr Tierwohl. Und die Frage ist da nochmal, welche Rolle spielen Bündnisse zwischen VerbraucherInnen und BäuerInnen, um Ziele wie Transparenz in der Tierhaltung durchzusetzen? Und wie können wir diese Bündnisse auch stärken, damit wir irgendwie eine starke Stimme für mehr Tierwohl bekommen, die wir ja brauchen? Genau, Berit, vielleicht fängst du an.
Also unsere Interessen sind ja ähnliche. Also wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen Tierwohl, Biodiversität. Wir brauchen aber auch ländliche, lebendige Räume, die sozusagen, positive ländliche Strukturen. Das heißt, wir brauchen da viele Betriebe. Also ich habe jetzt ein Beispiel in Hamburg, als es hier geschneit hat, wann wurden die Straßen nicht, wurde hier kein Schnee geschoben, geräumt, genau, es wurde hier kein Schnee geschoben. In Niedersachsen wurde voll viel Schnee geschoben und da waren ganz viele Bäuerinnen und Bauern unterwegs und die haben da mitgeholfen. Also wir brauchen viele tierhaltende Betriebe. Wir sollten nicht weniger Tierhaltung haben, sondern wir können weniger Tiere halten, aber eben auf vielen Betrieben. Für diese Nachhaltigkeit, da braucht es einen Wettbewerbsvorteil, sonst lohnt es sich nicht für die Betriebe. Das heißt, dann sind wir bei Vertragspflicht, also dass man sozusagen das verhandeln kann, dass die Betriebe das vorab verhandeln können. Es braucht eben diese wirtschaftlichen Perspektiven, also eine Förderung und Planungssicherheit. Wenn wir diese gemeinsamen Ziele wie Klimaschutz und Tierwohl und Erhalt der Betriebe, wenn wir das, also wenn wir das umsetzen wollen, dann brauchen wir den Schulterschluss mit anderen Bündnissen. Und deshalb ist es wichtig genug, dass wir im Januar immer mit 60 Organisationen auf die Straße gehen und uns dafür einsetzen. Und dass wir, ja, dass wir die Politik damit auch nicht durchkommen lassen. Also wir müssen immer wieder dort den Finger in die Wunde legen, das thematisieren, uns dafür einsetzen. Und wir dürfen nicht locker lassen, weil ja, wir kriegen sonst die ganzen Herausforderungen nicht umgesetzt.
Frau Busch, dann gebe ich die Frage nochmal an Sie.
Also ich finde es auch total wichtig, dass eben tatsächlich die Direktvermarktung ein wichtiger Hebel ist, um eben diesen Kontakt zwischen Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, und Landwirtinnen und Landwirten zu stärken. Wohlwissend, dass das natürlich nicht für jeden Betrieb die richtige Strategie sein kann, aber es gibt ja auch sehr viele positive Beispiele, wo das gut funktionieren kann. Und dass einfach auch solche Konzepte, also wenn man einfach unzufrieden ist mit der Position, die eben verarbeitende Unternehmen oder der LEH dort hat, eben auch vielleicht schaut, wie kann man diesen direkten Weg eigentlich stärken, neben dem, was wir jetzt schon alles besprochen hatten, was es eigentlich bräuchte. Also klare Kennzeichnung, Planungssicherheit und so weiter. Glaube ich, dass das eben auch ein wichtiger Punkt ist, weil für viele Menschen dann solche Betriebe, wo sie positive Erfahrungen machen, dann halt auch irgendwie so als Anker dienen, ne? Weil die Tierhaltung ist für viele Menschen ja gar nicht mehr irgendwie einsehbar, gar nicht mehr greifbar, häufig nicht sichtbar. Und da ist natürlich Direktvermarktung auch ein wichtiger Punkt, um eben hier Kontakt, also direkten Kontakt eigentlich zwischen Verbraucherinnen, Verbrauchern und Landwirten zu stärken.
Vielen Dank. Also ich finde, wir haben sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Es gäbe bestimmt noch einiges, wo wir jetzt weitersprechen können, aber wir kommen leider an das Ende der Zeit. Und es bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Gemeinsam mit über 60 Organisationen und mehreren tausenden Demonstrierenden waren wir auch in diesem Jahr am 17. Januar wieder bei der Wir haben es satt Demo in Berlin dabei und haben Haltung gezeigt für eine zukunftsfähige Landwirtschaft weltweit. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge gemeinsam mit dem Wir haben es satt Bündnis produziert haben. Die Arbeit in diesem wichtigen Bündnis geht weiter. Lösungen und Strategien für mehr Tierwohl und faire Preise für TierhalterInnen und VerbraucherInnen liegen vor. Wir bringen sie gemeinsam als starkes Bündnis in die Politik. Unterstützt uns gerne dabei. Bleibt informiert und fordert die Bundesregierung auf, Haltung zu zeigen für mehr Tierwohl. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne, abonniert den Podcast und schreibt uns gerne auch eure Kommentare an podcast@essen-mit-zukunft.de. Mehr Infos zu unserer Arbeit, zur Wir haben es satt Demo, zum Bündnis und weitere Infos zum Thema Tierwohl findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Mireille, sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder fragen, ist was?